Hallo und herzlich willkommen beim Two-Minute-Drill, dem American Football Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Philipp. Mit mir diese Woche nicht dabei ist leider Luca, der steigt die nächsten Wochen erst ein. Aber wir sind back wie englischer Rücken und wir kommen mit einer ganz, ganz besonderen Folge aus der langen Sommerpause. Denn wir beschäftigen uns mal mit Fantasy-Football und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die wir hier eigentlich so gut wie noch nie, vor allem nicht in dieser Ausführlichkeit, gemacht haben. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon geteased. Wir wollen uns mal auseinandersetzen mit den Rookies, weil wir haben ja so viel Draft-Content gemacht. Wir wollen jetzt einfach schauen, welchen Wert haben denn die Rookies für Fantasy-Football? Also die Spieler, die jetzt quasi neu in die NFL gekommen sind. Wann drafte ich sie im Fantasy-Football? Was ist der Value? Was sind so die Spieler, die im Hype sind? Was sind die Sleeper? Und wir fangen an mit einer Position Group, die mich mental ein bisschen auseinandergenommen hat. Kann ich euch Full Disclosure hier mal mitnehmen. Und zwar ranke ich heute, oder was heißt ranke, aber ich bewerte alle gedrafteten Wide Receiver für Fantasy Football der 2023er NFL Draft Class. Ich hoffe, das wird keine Folge mit Überlänge, denn es sind tatsächlich ein paar Spieler, über die wir hier sprechen. Ich habe mir schon überlegt, wie ich das jetzt angehen werde, so vom Aufbau her. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit den Spielern, wo ich gesagt habe, die können wir von unseren Listen streichen für dieses Jahr, die werden keinen Impact haben. Ich glaube, damit fangen wir erstmal an. Dann kommen wir zu meinem Ranking der relevanten Spieler. Und dann habe ich für euch noch ein paar Sleeper und noch ein paar Deep Sleeper mitgebracht, die man mindestens mal auf seine Watchlist tun sollte. Da bin ich selber über ein paar Namen gestolpert, wo ich dann nochmal ins Tape reingehen musste. Also das ist wirklich hier eine Folge, die auf euch zukommt. Die hat einen Rechercheaufwand hinter sich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie gesagt, wir beschäftigen uns diese Woche nur mit den Spielern aus Sicht des Fantasy Football. Fantasy Football ist kein richtiger Football. Also das hat nichts mit echten Leistungen oder Fähigkeiten von Spielern zu tun. Wer wissen möchte, wie diese Wide Receiver performt haben oder performen werden im nächsten Jahr, der geht einfach mal in unsere Draft-Analysen-Folgen rein. Ich glaube, da werdet ihr mit ein bisschen Content ganz gut fündig. Ich laber hier schon wieder rum wie sonst was und wenn ich alleine bin, dann fühlt sich das immer so giga cringe an. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar der erste Spieler in der Kategorie brauchen wir uns dieses Jahr nicht angucken, kann gleich von der Watchlist runter, Namen aus dem Gedächtnis löschen, ist Green Bay Packers Zweitrundenpick Jaden Reed von Michigan State. Und da stellt sich mir die ganz einfache Frage, will ich den Nummer 3 Wide Receiver einer Jordan Love geführten Offense? Will ich einen Rookie Wide Receiver aus einer Offense mit zwei, der eine mehr, der andere weniger, aufstrebenden Second-Year-Wide Receivern, wovon ich bei dem einen, und wir reden hier auf jeden Fall über Christian Watson, der wird halt einfach einen Breakout haben dieses Jahr. Wenn er den nicht letztes Jahr schon hatte, dann sehe ich den in diesem Jahr kommen. Das ist so ein dominanter Spieler. Dazu haben wir noch Romeo Doubs. Und selbst der hat schon Flashes gezeigt im letzten Jahr. Dazu haben die Packers dieses Jahr zwei Tight Ends gedraftet, von dem einer ein reiner Receiver ist. Mit Aaron Jones haben die Packers noch einen der besten Receiving Running Backs der ganzen NFL. Und die Frage, ob ich dann den Nummer 3, den potenziellen Nummer 3 Wide Receiver mit Jaden Reed haben will für Fantasy Football in der Offense, die wahrscheinlich sowieso nicht so viele Targets produzieren wird, ist meine einfache Antwort, nö, das möchte ich nicht. Wir machen weiter mit Trey Tucker, dem Drittrundenpick der Raiders, kommt aus Cincinnati und bei den Raiders ist es ganz einfach Depth-Chart bedingt, wieso Trey Tucker von unserem Board runter kann. Die Raiders haben Devonta Adams, Jacoby Myers, Hunter Renfrow und die Andrew Carter als rein Pace-Receiver. Defshard technisch macht das Trey Tucker einfach irrelevant, obwohl er ein Drittrunden-Pick ist. Da kann man vielleicht in den nächsten Jahren eher drauf schauen, aber dieses Jahr kommt er runter von unserer Liste. Weiter geht's mit Darius Davis von TCU zu den LA Chargers und das ist ja nicht der einzige Chargers-Right-Receiver, den sie gedraftet haben, ihn in der vierten Runde. Und hier gilt dasselbe Argument wie bei Trey Tucker. dass der Deathshot killt ihn. Und das muss man halt einfach ganz klar so sagen. Die haben Keenan Allen, Joshua Palmer, Mike Williams, Quentin Johnston. Da muss viel, viel Verletzungsglück in die Karten von Darius Davis spielen, damit wir ihn wirklich relevant auf dem Feld sehen. Obwohl die Chargers natürlich eine Pass-Heavy-Offense haben könnten im nächsten Jahr, gerade mit der offensiven Umstellung. Aber nein, also wir wollen nicht den fünften Wide Receiver. Der ist für uns nicht relevant, außer es verletzen sich wirklich zwei vor ihm. Vielleicht braucht er sogar drei vor ihm, die sich verletzen. Jalen Guyton ist da ja auch noch am Start. Und wir mal gehen weiter zu den Bengals und zu Charlie Jones von Purdue. Und da greift wieder das gleiche Argument. Wir alle kennen den Bengals Wide Receiver Core. Depth-Chart bedingt ist er leider irrelevant. Könnte aber nächste Season tatsächlich als Boyd-Nachfolger wirklich an Relevanz gewinnen. Also wir schreiben uns Charlie Jones mal fürs nächste Jahr raus. Ähnlich ist es dann mit Tyler Scott von Cincinnati, der zu den Bears gegangen ist in der vierten Runde. DJ Moore, Mooney, Justin Fields als Rushing Quarterback. Ja, will ich Tyler Scott haben? Ich glaube nicht. Vor allem die Bears haben ja auch ihren Tight End Room ganz schön aufgestockt. Ich glaube, das ist auch so ein Kandidat, der dieses Jahr nicht viele Targets sehen wird. Dann gehen wir zum nächsten Packers Rookie Wide Receiver und das ist Dontavion Wicks von Virginia. Da bin ich sogar nochmal ins Tape gegangen, um mir das mal anzugucken, weil ich kannte den Mann halt nicht. Gleiches Argument wie bei Reed, auch direkt runter vom Board. Der nächste Mann auf unserer Liste ist Parker Washington, der zu Jacksonville gegangen ist in der sechsten Runde. Deathshot bedingt auch eher irrelevant. Elijah Higgins in der sechsten Runde zu den Dolphins, genau das gleiche. Deathshot bedingt irrelevant. Xavier Hutchinson von Iowa State in der sechsten Runde zu den Houston Texans. Und der Houston Texans Deathshot auf Right Receiver ist, ich sag mal, leicht zu überkommen. Aber wenn ich in dieser Houston Offense, die wahrscheinlich nicht zu den besseren Offenses gehören wird, außer CJ Stroud performt wie ein Irrer gleich im ersten Jahr, dann würde ich auch Xavier Hutchinson, glaube ich, direkt von meiner Liste streichen und würde meinen Shot da lieber auf den anderen Rookie Wide Receiver nehmen. Dann sind wir wieder bei den Bengals angekommen mit Andre Iosivas. Wie gesagt, Deathshot und tschüss. Wir gehen rüber zu den New England Patriots und da war es für mich wirklich eine schwere Entscheidung. Wir werden später noch über den einen Patriots Receiver reden, den sie diesen Draft genommen haben. DeMario Douglas, ich bin da ins Tape gegangen und der ist von meiner Liste runter. Die Patriots haben eigentlich einen leichten Wide Receiver Depth Chart, über den man sich auch in der ersten Saison etablieren kann. Aber ich sehe bei DeMario Douglas nicht so viel Talent, da bin ich auch ehrlich. Colton Dowell von Tennessee Martin zu den Tennessee Titans passt eigentlich ganz schön. Aber in dieser Run-Heavy-Offense bei dem Depth-Chart, das ja wirklich in der Mittelmaß nicht schlecht auf oder gar nicht so schlecht aufgestellt ist, möchte ich nicht den 7th-Runden-Pick haben. Das gleiche gilt bei Jalen Brooks, der in der 7. Runde zu den Dallas Cowboys gegangen ist. Wir haben CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup, Tolbert Turpin aus der letzten Saison. Wird bei ihm eher spannend, ob er überhaupt das Roster schafft. Aber für Fantasy Football auch gar keine Überlegung. So, wir sind angekommen beim letzten Spieler, den wir direkt aus unseren Köpfen löschen können. Und das ist Grant Dubose, der auch zu den Green Bay Packers gegangen ist. Wir haben über die Packers ja jetzt schon genug gesprochen. Auch bei ihm gilt natürlich genau das gleiche Argument wie bei den anderen beiden Packers Rookie Wide Receivers. Sollte logisch sein, denke ich. Und dann sind wir angekommen beim eigentlichen Ranking. Und jeder, der absolut auf dem Schirm hat, welche Wide Receiver gedraftet wurden, weiß natürlich, welche Spieler jetzt noch in der Verlosung sind. Ich habe ja noch ein paar Sleeper und Deep Sleeper für euch und ich habe 12 Spieler gefunden, ich sag's schon als Teaser vorweg, denen ich im entferntesten Sinne eine Fantasy-Relevanz fürs kommende Jahr zuordnen konnte. Da wollen wir auch gleich mal ein bisschen drüber sprechen, wo man diese Spieler draftet, ein bisschen mehr in die Analyse gehen. Ich meine, bei den Spielern, die wir jetzt uns eh nicht betrachten müssen, da macht es jetzt keinen Sinn, die irgendwie durchzuanalysieren. Das habe ich mir dann an der Stelle mal gespart. Ich denke, das juckt ja auch sowieso niemanden, wie der fünfte, was, ob der fünfte Bengals Wide Receiver in Woche 5 mal einen Catch machen könnte und dir 5 Punkte holt oder so. Deswegen wollen wir gleich anfangen mit den 12 Spielern, die wirklich Value haben könnten, vielleicht. Und die Nummer 12 ist Cedric Tillman von den Cleveland Browns. Kam von Tennessee in einer nicht wirklich NFL-Style-Offense, hat er gespielt. Die Cleveland Browns haben Amari Cooper, Elijah Moore von den Jets geaddet, Donovan Peoples-Jones und David Bell, der jetzt auch in sein Second Year kommt. Ich finde den Depth Chart der Cleveland Browns nicht schlecht. Amari Cooper ist gesetzt, Elijah Moore ist im Slot gesetzt und du hast mit Donovan Peoples-Jones und David Bell eigentlich die, hast du zwei Outside-Receiver, die jetzt nicht wirklich schlecht gespielt haben im letzten Jahr. David Bell ein bisschen wenig gespielt, aber wenn der gespielt hat, hat er wirklich nicht schlecht performt. Und du holst da Cedric Tillman jetzt im First Year zu. Mit der Leistung, die wir jetzt von Deshaun Watson im letzten Jahr bekommen haben, bin ich wirklich, wirklich vorsichtig, den zweiten Outside-Receiver der Cleveland Browns mir in mein Fantasy-Team zu draften. Da bin ich ganz, ganz ehrlich mit euch. Das ist für mich ein Spieler, den ich mir erstmal auf die Watchlist packe, den ich im Draft jetzt nicht anfassen würde, außer Amari Cooper verletzt sich jetzt noch vor der Saison. Klopfen auf Holz, dass das nicht passiert. Habt ihr vielleicht nicht mal gehört. Ich erwarte wirklich recht wenig Fantasy-Output von Cedric Tillman im ersten Jahr. Das ist auch so ein Spieler, den tun wir auf die Liste drauf. Vielleicht hat er nicht mal den Nummer 3-Spot inne bei den Cleveland Browns. Vielleicht spielt Donovan Peoples-Jones, den ich für einen wirklich fähigen Outside-Receiver halte, weiterhin den zweiten Outside-Spot. Aber wir nehmen Cedric Tillman trotzdem mal auf die Liste drauf, weil es ein Spieler ist, der Potenzial hat, der ein bisschen was anderes ist als Amari Cooper. Cedric Tillman als Big Body Possession Outside-Receiver. Ja, wir brauchen aber auf jeden Fall einen Upstep von Deshaun Watson, damit Cedric Tillman an Fantasy-Relevanz außerhalb unserer Watchliste gewinnt. Dann kommen wir zu Nummer 11. Und da habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht. Und die wird auch vielleicht viele Leute überraschen, aber es ist Zay Flowers, der First-Round-Pick der Ravens. Ja. Es bleibt abzuwarten, wie viel Passing-Volume die Ravens-Offense in der kommenden Saison produzieren kann. Das sei erstmal vorweggestellt. Dazu haben sie OBJ verpflichtet, der die Wide Receiver in Targets anführen wird. Der natürlich aber auch ganz gerne mal verletzt ist. Und das hat mich, oder hat Zay Flowers für mich, so ein bisschen dann vor Tillman geschoben, weil ich da einfach den Weg ein bisschen kürzer sehe, an Targets ranzukommen. Die Nummer 1 in Targets wird wie immer Mark Andrews sein bei den Baltimore Ravens. Wie gesagt, die Nummer 2 höchstwahrscheinlich dann OBJ. Und dann erwarte ich eigentlich tatsächlich den Rashad Bateman Breakout dieses Jahr. Das ist ein Spieler, auf dem ich wirklich ein bisschen heiß bin, muss ich sagen, bei Fantasy. Ich glaube, Batemans Ceiling ist gecapped durch OBJ und Andrews und das Konzept der Ravens Offense einfach. Trotzdem glaube ich, dass Zay Flowers als Nummer 3 Receiver nur an Relevanz gewinnen kann, wenn wir wirklich eine OBJ-Verletzung oder wenn OBJ Spiele verpasst. Und ich glaube nicht, dass OBJ ein Wide Receiver ist in diesem Punkt in seiner Karriere, der wirklich 17 Spiele spielt. Und deswegen macht das Zay Flowers wirklich interessant für die Watchlist, für die Waiver-Liste. Das kann wirklich ein Spieler sein, den man von Woche zu Woche mal sich aufs Roster schmeißen kann. Ich meine, wir haben das ja letztes Jahr. Wie oft hatte ich Devin Duvernay in meinem Fantasy-Team? Das war nur Pain, aber man musste ihn halt adden, weil er Punkte macht. Und das ist so ein bisschen das, was ich für Zay Flowers predikten kann. Batemans Availability ist ja auch ein großes Fragezeichen. Wir haben jetzt ein NFL-Jahr gehabt, da war nicht viel mit Availability. Deswegen Zay Flowers von den beiden, also Cedric Tillman und Zay Flowers, waren für mich die Receiver, die ich zum Draften, wenn jetzt Fantasy Drafter ist, finde ich beide komplett uninteressant. Zay Flowers aber noch ein bisschen höher auf meiner Watchlist, würde ich sagen. Weil ich kann es mir bei ihm halt sehr, sehr gut vorstellen, dass der mal wochenweise Relevanz für Fantasy haben könnte. Wir kommen zu meiner Nummer 10 und ich glaube, der könnte ein bisschen überraschender sein. Das ist Michael Wilson, der Drittrundenpick der Cardinals von Stanford. Wir haben bei den Cardinals einen Death Chart auf Right Receiver mit Hollywood Brown und mit Rondell Moore. Die Cardinals Offense könnte natürlich richtig, richtig Schmerzen beim Zuschauen verursachen am Anfang der kommenden Saison. Mindestens mal so lange, bis Kyler Murray wieder spielt. Und selbst wenn Kyler Murray spielt, in den offensiven Umständen, die die Cardinals aktuell haben, könnte das wirklich, wirklich zäh werden. Nichtsdestotrotz, wir haben ja gerade viel über Availability geredet. Michael Wilson muss als Nummer 3 in die Saison gehen. Wenn man den Cardinals Death Chart anguckt, das ist Hollywood Brown, Rondell Moore und dann kommt nix. Also wir reden hier wirklich von Michael Wilson als wirklich potenziell erster oder sagen wir mal zweite Woche könnte er die Nummer 3 und damit auf dem Platz bei den Cardinals sein. Das heißt, wir können uns schon mal ein Bild von seinen Qualitäten und seinen Fähigkeiten machen, schneller als vielleicht bei anderen Spielern. Und talking about availability, wir haben Hollywood Brown und Rondell Moore. Also das sind ja wirklich beides keine Experten in availability. Und wenn einer von beiden, und ich würde es nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir Wochen haben, in denen beide nicht zur Verfügung stehen. Wenn einer von beiden nicht zur Verfügung steht, macht das Michael Wilson für mich in dieser Cardinals Offense, die so ein bisschen, die könnte viel Dink and Dunk haben, viele Targets, könnte das ein super, super Floor-Spieler werden, gleich in seinem ersten Jahr. Obwohl er jetzt vielleicht nicht der talentierteste Wide Receiver ist, aber es wird wahrscheinlich einfach reichen, um in dieser Cardinals Offense zu spielen. Wir werden von Hollywood Brown und Rondell Moore, glaube ich, von beiden werden wir keine 17 Games sehen. Ich wünsche ihnen natürlich nicht, dass sie sich verletzen. Also Hollywood Brown war mein größter Draft-Crush letztes Jahr. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir in jeder Liga gesnackt. Bin damit auch gut gefahren, bis er sich dann halt verletzt hat. Und Rondell Moore hat dann ja auch quasi die Punkte übernommen von Hollywood Brown. Und das ist so ein bisschen die Prognose, die man für Michael Wilson haben kann tatsächlich. Er braucht auch die Verletzung, um relevant zu werden, beziehungsweise die Ausfälle, um relevant zu werden, aber die sehe ich schon ehrlich gesagt sehr, sehr realistisch und deswegen ist er bei mir vor Zay Flowers, vor Tillman und Michael Wilson ist in einer 12er, 14er Liga, wenn ihr wirklich, sagen wir mal, ihr habt den allerletzten Pick im Draft, schmeißt den auf die Bank, wenn ihr geduldig sein könnt. Also ich bin immer sehr ungeduldig, muss ich sagen, bei Fantasy Football, ich möchte immer Spieler haben, die mir sofort weiterhelfen. Wenn ihr gar keinen Plan mehr habt, wirklich in der allerletzten Runde mit dem letzten Pick, Michael Wilson könnte da der Name sein, den ihr euch einfach mal auf die Bank scheppern könnt und dann schauen wir in den ersten 5 Wochen so, was wir da haben. Meine Nummer 9 ist mein Lieblings-Wide Receiver Josh Downs von North Carolina zu den Colts in der 3. Runde und er ist auf dem offiziellen Depth Chart der Colts jetzt schon die Nummer 3 hinter Pittman und Pierce. Und wird halt als echter Slot-Receiver auch diese Rolle übernehmen. Ich rechne mit einem guten Target-Share für Downs als Target im Kurzpassspiel für Richardson. Es ist aber halt einfach fraglich, wie viele Targets in der Coles-Offense mit Jonathan Taylor und Richardson, die halt sehr run-heavy sein wird, für den potenziellen Nummer 3-Receiver dann runterfallen werden. Das ist halt auch so ein Spieler, den ich mir auf die Bank setzen würde, in einer der letzten beiden Runden im Draft. Und dann schaue ich, was ich mit Downs habe. Auf der einen Seite kann man sich auch vorstellen, dass Richardson vielleicht mit Josh Downs, das ist ein Rookie wie er, da ist vielleicht eher mal eine Connection da. Dann ist ja halt das Kurzpass-Target, wobei ich dann auch mal sehen will, wie sich das noch mit Pittman dann ausspielt, der ja jetzt eigentlich auch auf Outside wechseln wird, denke ich mal. Vom Slot, den er jetzt die letzten Jahre gespielt hat, wie sich das dann entwickelt, ob er dann halt trotzdem den kürzeren Route Tree beibehält, der vielleicht ein bisschen angenehmer zu spielen ist für Richardson. Einen großen Step-Up muss eigentlich Alec Pierce liefern. Ich fand, der hat letztes Jahr schon gezeigt, dass der wirklich ein Red Zone Threat sein kann. Aber ich sehe bei Josh Downs halt wirklich Potenzial für viele Targets, deswegen ist er meine Nummer 9. Aber ihr merkt ja schon, wir sind hier immer noch so in der letzten Runde eines Fantasy-Drafts unterwegs. Das sind Spieler, die ja manchmal nicht mal die erste Woche überleben. Aber Josh Downs als 5., 6. Right Receiver auf der Bank ist, glaube ich mal, interessant zu sehen, wie sich das so outplayt, sage ich mal. Meine Nummer 8 ist der Chargers First Round Pick, Quentin Johnston. Wir haben eben schon über den Chargers Death Chart gesprochen. Er spielt halt in der Offense mit Keenan Allen, Mike Williams, Josh Palmer. Johnston wird vermutlich schnell die andere Outside-Rolle gegenüber Williams übernehmen. Die Chargers Offense ist pass-heavy. Aber ich finde es sehr schwer zu sagen, wie viele Targets er als Nummer 3 und Nummer 2 Outside neben Williams sehen wird. Ich war ja bei Quentin Johnston vor dem Draft jetzt nicht so ultra hyped. Ich glaube, dass er aus Fantasy-Sicht wirklich ein paar sehr frustrierende Spiele haben könnte. Also wirklich so Null-Punkte-Spiele wird es da geben können. Oder 1, 2, 3-Punkte-Spiele. Und ich sehe bei ihm halt einfach nicht so das heftige Ceiling. Deswegen ist er für mich so ein bisschen uninteressant bei Fantasy, aber ich sehe halt auf jeden Fall einen stabilen Target-Share auf ihn zukommen, gleich in der ersten Saison. Weil wir haben ja bei Joshua Palmer letztes Jahr schon gesehen, dass der doch einige Spiele in diesem 7-12-Punkte-Korridor abliefern konnte. Quentin Johnston sehe ich da ähnlich. Das ist ein Spieler, der kann wirklich dir die Woche zerschießen. Aber der kann dir die Woche nicht gewinnen und das macht den auch so ein bisschen unattraktiv für mich. Aber er hat so einen kleinen Floor und wenn er überraschen kann und vielleicht doch ein bisschen besser performt, noch als ich das jetzt erwarte, und wir haben jetzt wirklich so einen Spieler, der so um die 10 Punkte konstant liefert, dann ist das sehr interessant, so als in einer tiefen Liga als Nummer 4, in einer kleineren Liga als Nummer 5 Receiver in deinem Team. Deswegen Quentin Johnston. Ich würde ihn persönlich nicht, sage ich mal, vor Kicker-Defense draften. Selbst das wäre mir, glaube ich, noch wichtiger. Bei mir würde er auch dahinter dann fallen, also wahrscheinlich in die allerletzte Runde, frühe allerletzte Runde. Aber ich kann auch verstehen, wenn man so ein bisschen ihn noch als Floor-Spieler reinholen möchte. Ich habe eine Idee, ich habe halt bei ihm einfach eine Idee, wie das funktionieren kann und das ist schon mal ein bisschen mehr als bei anderen Spielern, deswegen meine Nummer 8, Quentin Johnston. Und meine Nummer 7 ist Rashee Rice von SMU zu den Kansas City Chiefs. Das gestaltet sich hier tatsächlich sehr easy in der Erklärung, weil Rashee Rice ist tatsächlich der erste Spieler, wo ich ein bisschen pumped bin, ich spüre was. Ich spüre was, wenn ich über Rashee Rice Situation bei den Kansas City Chiefs nachdenke. Er wird höchstwahrscheinlich der Juju-Ersatz als Possession Receiver im Slot werden. Und Juju war letzte Saison der Target Leader im Right Receiver Room bei den Kansas City Chiefs. Glaube ich, dass Rashee Rice der Target Leader im Right Receiver Room bei den Kansas City Chiefs sein wird? Ich denke nicht. Wir stehen vor einem möglichen Tony Breakout. Wir gehen mit Sky Moore einem sehr, sehr interessanten Fantasy-Spieler, sehr, sehr interessant ins zweite Jahr. Second-Year-Breakout ist ja real bei Wide-Receivern. Aber ich finde, Rice wirkt trotzdem sehr, sehr attraktiv, dadurch, dass diese Slot-Rolle, dieses Short-Passing-Game, das macht die Chiefs schon aus. Und wir haben ja gesehen, wie wichtig Juju Smith-Schuster dann doch war, um einfach die Chains zu moven. Und wenn Rashee Rice diesen Spot übernimmt, dann wird er viele Targets, vielleicht nicht unbedingt die wertvollsten Targets, aber viele Targets in der Kansas City Chiefs Offense sehen können. Und das macht ihn einfach für mich zu einem wirklich, wirklich interessanten Floor-Spieler, den ich... Wide Receiver 4 ist vielleicht... Wenn ich gut auf Running Back bin, kann ich mir ihn als Wide Receiver 4 vorstellen. Eher Wide Receiver 5 in meinem Team. Aber das ist so ein Spieler, den würde ich halt noch vor Kicker Defense draften. Weil das ein Spieler ist, der vielleicht wirklich das Potenzial hat, dir Woche für Woche 10 Punkte aufs Brett zu bringen. Und so einen dann in der Hinterhand zu haben, ist, denke ich mal, gar nicht verkehrt. Rashee Rice auf meiner Nummer 7, wirklich ein Spieler, bei dem ich so ein bisschen Emotionen habe. Mein Spieler auf der 6 ist ein Spieler, wo ich die Emotionen so ein bisschen wieder verliere. Und das ist JSN Jaxon Smith-Njigba. Und der ist ja geisteskrank hyped im Fantasy-Universum. Und ich verstehe das nicht. Ich check das nicht. Also, Jaxon Smith-Njigba ist auf den meisten Seiten, man kann jetzt eh noch nicht so viel auf ADP geben, also Average Draft Position. Aber auf den meisten Seiten ist er der höchst gedraftete Rookie-Wide Receiver bei Fantasy Football. Ich kann das nicht verstehen. Also, wir haben eine Offense mit Geno Smith und Tyler Lockett und halt DK Metcalf als herausragendes Fantasy-Wide Receiver-Duo. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen dritten, also wirklich relevanten Fantasy-Wide Receiver in der Seattle Seahawks-Offense sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem die Outside-Lösung wird ja immer auch DK Metcalf und Tyler Lockett sein. Jaxon Smith-Njigba wird dann den kürzeren Route-Tree aus dem Slot wahrscheinlich laufen. Und Tyler Lockett hat ja auch schon nur durch die Touchdown-Upside gelebt im letzten Jahr. DK Metcalf wird der Target-Leader bleiben. Ich sehe für JSN nicht wirklich, dass der Value Targets kriegt. Ich finde ihn einfach nicht sonderlich interessant für Fantasy, vor allem nicht, wenn ich den Hype sehe, den er hat, also den er hat. Viele sehen ihn halt als Nummer 1 der Rookie-Class, aber ich will keine, also ich will nicht den höchsten Rookie-Receiver haben als eine reine Slot-Waffe. Das ist für mich so ein bisschen unattraktiv. Klar, er könnte halt so ein Floor-Spieler sein, aber ich sehe bei ihm halt kaum Ceiling. Vielleicht ist er halt ähnlich vom Floor wahrscheinlich wie dann Rashee Rice, könnte ich mir vorstellen, könnte sich das outplayen. Ganz ehrlich, wenn jemand 3 Runden vor Rashee Rice Jaxon Smith-Njigba nimmt oder 2 Runden vor Rashee Rice, ich glaube, ihr kommt da mit einem ähnlichen Spieler mit Rashee Rice in den späteren Runden besser weg vom Value-Punkt her. Für Jaxon Smith-Njigba muss man ganz schön reachen aus meiner Sicht im Draft, also das wird wahrscheinlich ein Spieler sein, von dem ich die Finger lassen würde. Für mich ist er halt, wie gesagt, wie Rashee Rice, so kurz vor Kicker und Defense zu draften, als vierter, fünfter Wide Receiver. Aber nicht höher, nicht da, wo ich dich schon gesehen habe, irgendwie ADP 35. Also, weil ich finde schnell 35 relevantere Fantasy Wide Receiver als Jaxon Smith-Njigba. Also, es ist gar kein Problem. Das kann ich wirklich so sagen. Einer, der auf jeden Fall für mich interessanter ist, ist mein Nummer 5, Marvin Mims von Oklahoma, der zu den Denver Broncos gegangen ist. Wir haben bei den Denver Broncos Cortland Sutton, Jerry Jeudy und Tim Patrick und ein KJ Hamler, der eigentlich gefühlt schon wieder auf dem Weg nach draußen ist. Marvin Mims ist die realistische Nummer 3 der Denver Broncos. Für mich auf dem aktuellen Depth Chart ist es Tim Patrick. Tim Patrick kommt aus einer Verletzung zurück. Marvin Mims wird in der zweiten Runde gedraftet. Das könnte halt ein Spieler sein, der ein paar Spiele braucht, um in die Saison reinzukommen, um sich wirklich zu etablieren als Nummer 3 in der Denver Offense. Und das kann dann ein bisschen frustrierend sein, weil wenn du dir den in dein Team wirfst und der ist dann halt wirklich 3 Wochen, sagen wir mal, Kernschrott, dann wird der aber ganz schnell die Waiver-Wire hitten und dann wahrscheinlich, wenn er Punkte liefert, hatte niemand mehr im Team. Also das ist so ein Szenario, was ich mir bei ihm echt gut vorstellen könnte. Mit Sutton und Jeudy, die letzte Saison eher beide so up and down waren, ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin als nur der Nummer 3 Receiver-Spot, was Targets angeht. Das ist halt für mich einfach so ein klassischer Grower über die Saison. Ich sehe bei ihm halt ultra viel Potenzial, dass er sehr, sehr viele Targets insgesamt im ersten Jahr dann noch absahnen könnte. Aber auch eher dann so wahrscheinlich nach dem ersten Saisondrittel. Und wenn man ihn draftet, hat man ihn dann wahrscheinlich schon aus dem Team, wenn er bis dahin nicht performt hat. Ich finde Marvin Mims ist hochspannend und der spielt halt in einer Division, in der du einfach nicht um viele Pässe drumherum kommst. Ich meine, die AFC West ist wahrscheinlich eine der Pass-Heaviest Divisions überhaupt. Das liegt natürlich auch viel an Kansas City. Aber ich glaube, Marvin Mims könnte richtig, richtig interessant sein für Fantasy. Der ist für mich so ein bisschen Gambling, weil es gibt halt das Szenario, wenn er halt wirklich deutlich, deutlich in der Gunst von Russell Wilson hinter Jeudy und Sutton ist, dann wird er ein paar gute Spiele haben, aber wahrscheinlich die meiste Zeit irrelevant und dann hat den wahrscheinlich auch niemand zu Recht auf dem Roster. Aber ich sehe bei ihm einfach Potenzial, dass er vielleicht die Nummer 2 an Targets oder die zweitmeisten Targets nach Jerry Jeudy kriegen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass Cortland Sutton so ein bisschen über die Saison in der Hackordnung rutschen könnte. Marvin Mims ist aber ein Spieler, den ich persönlich nicht draften könnte, weil ich würde es nicht aushalten, so lange abzuwarten, bis er mir Leistung bringt. Aber wenn ihr wirklich Geduld habt und einen interessanten Fantasy Wide Receiver sucht, Marvin Mims ist euer Mann. Meine Nummer 4 ist Jonathan Mingo von Carolina und ich habe ihn auf der 4, weil ich ihn als Spieler einfach nicht so gut finde, persönlich. Wir haben in Carolina Adam Thielen, DJ Shark, Terrace Marshall Jr. und Laviska Shenault. Das sind so die Konkurrenten um die Targets in einer von Bryce Young geführten Panthers Offense. Jonathan Mingo ist richtig, richtig Gambling, aber das ist Gambling, das ich sehr interessant finde. Mingo könnte der Nummer 1 Receiver dieses Teams werden und da glaube ich schon, dass das schneller passieren könnte als zum Beispiel die Entwicklung bei einem Marvin Mims. DJ Shark, Sharks Availability letztes Jahr war quasi nicht vorhanden. Adam Thielen, der zeigt mir, also ich daubte ihn jedes Jahr aufs Neue, er zeigt mir eigentlich immer wieder, dass er noch was im Tank hat, aber irgendwann muss dieser Punkt kommen. Ich würde wieder drauf zocken, dass wir den Adam Thielen Downfall dieses Jahr so ein bisschen sehen werden, gerade was Fantasy Value angeht. Und wenn Jonathan Mingo der Nummer 1 Receiver in einer Offense wird, klar, es ist vielleicht eine der schwächeren Offenses in der NFL, einfach weil wir nicht wissen, was wir von Bryce Young bekommen. Trotzdem hat das für mich Value, wenn ich da einen potenziellen Nummer 1 Receiver rauskriegen könnte. Das ist aber so ein Spieler, den musst du nehmen, wenn du schon ein bisschen Qualität auf Right Receiver hast. So als vierten Right Receiver in deinem Team, da sehe ich Jonathan Mingo. Ich würde jetzt nicht ultra für ihn reachen. Vielleicht eine ganze Runde vor Rashee Rice und vor Jackson Smith und Jigba würde ich ihn nehmen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sich da nicht durchsetzt, einfach weil er, ich finde, er ist einfach kein besonderer Spieler. Und wenn er sich da nicht durchsetzt, dann wird er irrelevant sein. Also ich finde, du hast einen Spieler, der sehr, sehr viel Upside hat, sehr relevant zu sein oder halt ein kompletter Flop sein könnte. Trotzdem auf meiner Nummer 4, und das sagt, finde ich, schon immer viel über die Rookie-Right-Receiver aus. Bevor wir zu meiner Nummer 3 kommen, möchte ich da auch mal auf die grundsätzliche Thematik eingehen. Und das ist mein großer, großer Fantasy-Football-Tipp. Jetzt wirklich seit 7 Jahren oder in der 8. Saison, 7. oder 8. Saison, kein Plan. Aus der Erfahrung, die man da hat. Finger weg von Rookie-Wide-Receivern in den frühen Runden. Wirklich Finger weg. Die meisten Receiver braucht ihr im ganzen Draft nicht anfassen. Es gibt, diese Spieler werden meistens so uninteressant, dadurch, dass halt Leute einfach hyped sind auf die Rookie-Spieler, die die einfach zu hoch gedraftet werden. Seltenst fällt ein Rookie-Wide-Receiver zu mir. Weil die sind meistens 5, 6, 7, 8 Wochen richtig, richtig Pain. Weil die reinkommen müssen in die Liga. Es gibt ja auch den klassischen Second-Year-Breakout. Ich finde Second-Year-Right-Receiver viel interessanter für Fantasy als Rookie-Right-Receiver. Second-Year-Right-Receiver sind wirklich, that's the shit. Da wird die Liga gewonnen quasi mit Second-Year-Right-Receivern. Rookie-Right-Receiver werden einfach viel zu oft, viel zu hoch gedraftet. Das ist ja auch das beste Beispiel für mich, was ich da gerne nenne, ist Justin Jefferson. Der hat eine halbe, oder sagen wir mal 6, 7 Wochen, hat er bei Fantasy, das ist ja die halbe Fantasy-Saison, hat er bei Fantasy nicht performt, beziehungsweise wenig performt. Hat kein Mensch aufgestellt, aber du hast bei ihm trotzdem gesehen, ja, das ist halt ein Spieler, der das Potenzial hat, um noch Fantasy-relevant zu werden. Aber wenn du 6 Wochen, hast du dann einen Rosterplatz belegt mit einem Spieler, der nicht liefert. Oder mit einem Spieler, den du nicht aufstellen kannst, so richtig. Klar, der hat dann in der zweiten Saisonhälfte, hatte dann die Fantasy-Punkte geholt. Aber das, viele überleben einfach 6 Wochen nicht mit einem, ich sag mal, mit einem Bankplatz, der halt vergeben ist an Justin Jefferson, weil du willst nicht droppen, weil du hast ja gesehen, dass er ein bisschen was kann. Aber du kannst ihn auch nicht aufstellen und das ist wirklich tödlich. Also wenn du 6 Wochen, wenn du dann 2-4 gehst oder so, dann kann das die Saison schon so gut wie kosten. Ich hab lieber Spieler, die ich spätestens Woche 2 oder 3, wo ich dann weiß, was ich damit habe. Deswegen finde ich ja auch Michael Wilson so interessant, weil ich da, glaube ich, einfach schon früher weiß, was ich mit dem habe oder was der wirklich kann. Und dann kannst du halt ein Spieler sein, der interessant wird, wenn sich da jemand halt verletzt. Aber Rookie Wide Receiver ist wirklich, wirklich, bitte vorsichtig mit Rookie Wide Receivern bei Fantasy. Ist der größte Tipp, den man in dieser Folge noch aussprechen kann. Jetzt kommen wir aber zu den 3 Spielern, die ich sehr, sehr interessant finde. Und wir fangen an mit meiner Nummer 3, das ist Jalin Hyatt, der Tennessee Wide Receiver, der zu New York Giants gegangen ist. In Tennessee hat er im Slot gespielt. Ich hoffe, das passiert bei den Giants nicht. Das wird sein Fantasy-Value schon stark killen, weil gerade im Slot sind die Giants gar nicht so schlecht aufgestellt. Sie haben Wandale Robinson, der wahrscheinlich der Target-Leader der New York Giants-Offense sein wird. Da bin ich mal gespannt, wie sie ihn einsetzen. Der war ja so ein, hat so 50-50-Share von Snaps outside, Snaps im Slot gehabt. Ich glaube, der, wie gesagt, Second-Year-Right-Receiver, also Wandale Robinson könnte sehr, sehr interessant werden. Ja, also ich hoffe, Jalin Hyatt spielt die Outside-Rolle bei den New York Giants. Und dann habe ich eine ganz, ganz klare Prognose für ihn. Dann ist das ein sehr interessanter High-Ceiling, Low-Floor-Spieler für Fantasy, wenn er die Nummer 1 Outside der Giants sein kann. Das ist halt der klassische Speedstar. Das ist ein Spieler, der gibt dir 20 Punkte oder der gibt dir 0 Punkte. Und da sehe ich halt Jalin Hyatt genau in dieser Rolle. Und ich hoffe einfach, dass wir ihn da auch sehen werden, weil das hat halt Value. Das killt dich vielleicht eine Woche, aber es gewinnt dir auch eine Woche. Wenn du ein Team hast, was einen soliden Floor hat und da Jalin Hyatt als, möchte ich ihn als Wide Receiver 3 haben. Ich glaube auch nicht, wenn du ihn als Wide Receiver 4 da reinstellen kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass du den öfter aufstellst, als du denkst, weil er einfach die Wochen haben wird, die dir einfach Wochen gewinnen. Jalin Hyatt könnte der Robbie Anderson der vergangenen Jets-Jahre werden. Robbie Anderson bei den Jets, ich weiß nicht, wer da schon am Start war bei Fantasy Football, aber das war auch dieser klassische 20 Punkte oder 0 Punkte. Dazwischen gibt's nichts. Und das ist für mich einfach Jalin Hyatt. Punkt. Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 2 und das ist ein Spiel, auf den ich sehr heiß bin bei Fantasy. Auch vielleicht wieder nicht als mein Wide Receiver 3, aber auf jeden Fall als ein Wide Receiver 4 finde ich ihn sehr interessant und der ist auch ein bisschen Gambling. Es ist Tank Dell von Houston zu Houston in der dritten Runde. Tank Dell ist ein super elektrischer Spieler. Und jetzt gucken wir uns wirklich mal das Houston Death Chart an. Wir haben Nico Collins, der aktuell als Nummer 1 Receiver gelistet ist, Robert Woods, der als Nummer 2 gelistet ist. John Metchie kommt quasi in sein erstes NFL-Jahr. Auf den bin ich auch mal gespannt. Ist ja auch eigentlich ein Spieler, der sehr viel Speed mitbringt, aber war jetzt natürlich ein Jahr komplett raus. Nico Collins ist solide, aber Nico Collins hat's nicht. Das ist ein Wide Receiver 3, 4 für mich. Robert Woods wirkte washed letztes Jahr. Metchie ist spannend, aber Dells Rolle in einer CJ Stroud geführten Offense, die vermutlich viel auf dem Quick Game aufgebaut sein wird, könnte mehr Value haben als ein John Metchie. Wenn Tank Dell in der Mitte des Feldes seine Gegner stehen lässt und dann ist das halt einfach das Spiel von CJ Stroud. Kurze Pässe zu Tank Dell, das ist ja, ich habe es ja gerade bei Richardson und Downs schon gesagt, wenn du als Quarterback mit einem Rookie Wide Receiver in ein Team kommst, dann kann das schon mal so eine, das haben wir schon oft gesehen, dass dann so eine Connection besteht. Das war ja auch so ein bisschen ähnlich, jetzt nicht Rookie Wide Receiver und Rookie Quarterback, aber bei Hollywood Brown und Lamar Jackson war es ja auch so ein bisschen so ähnlich. Tank Dell hat das Potenzial, sich über die Saison zu einem wirklichen Difference Maker in einer eher schwachen Offense zu entwickeln, der echtes Fantasy Value haben könnte. Das ist für mich auch ein Spieler, der jetzt eher über den Floor kommt, statt über das Ceiling. Aber ich glaube, Tank Dell könnte einen richtig, richtig stabilen Floor in der ersten Saison haben. Der ist für mich wirklich ein interessanter Flyer. Wenn ich ein bisschen gamblen möchte, dann würde ich Tank Dell nehmen. Vielleicht bin ich bei dem auch ein bisschen zu hype, weil ich den als Spieler zu sehr mag. Aber ich finde, bei Fantasy gehört es auch immer ein bisschen dazu. Du musst auch dein Team mögen können. Deswegen Tank Dell für die Targets. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht die meisten Targets in diesem Wide Receiver Room haben wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Tank Dell als Target Leader von Houston finde ich sehr, sehr interessant für Fantasy. Und dann kommen wir zu der glasklaren Nummer 1. zu der glasklar Nummer 1. Und da lasse ich auch gar nicht mit mir reden. Das ist Jordan Addison von USC. In der ersten Runde zu den Vikings. Addison ist klar der interessanteste Spieler der diesjährigen Class. Und das liegt allein an seinem Landing-Spot. Als klare Nummer 2 hinter Justin Jefferson, einer Pass-Heavy-Vikings-Offense. Wenn er nun annähernd die Tage eines Adam Thielens der letzten Jahre sehen wird, macht ihn das zu einem interessanten Wide Receiver 3 in tiefen Ligen. Jordan Addison als mein Wide Receiver 3, der höchstwahrscheinlich die Slot-Rolle in der Vikings-Offense übernehmen wird, finde ich super interessant. Das ist auch wieder ein Spieler, der halt über den Floor kommen wird, aber Jordan Addison hat, ich meine, du musst dich ja auf Justin Jefferson einfach fokussieren und die Opportunity für Jordan Addison abzusteppen, viele Targets zu kriegen, die ist halt einfach da. Ich glaube, der wird wirklich, glaube ich, im ersten Jahr direkt ein wirklich stabiler Wide Receiver sein. Ceiling ist natürlich gecapped, einfach dadurch, dass er halt nur Nummer 2 Wide Receiver ist. Aber wir haben es die letzten Jahre immer gesehen, Adam Thielen war immer relevant neben Justin Jefferson. Und wenn er so gut sein kann wie Adam Thielen, oder wenn er ähnliche Punkte liefern kann wie Adam Thielen die letzten Jahre, ich habe ja gesagt, ich habe Adam Thielen immer gedauptet und der hat mir es immer besser bewiesen. Jetzt möchte ich den Vikings Nummer 2 Wide Receiver mit Jordan Addison haben. So, das war das Ranking und ihr habt schon gesehen, so richtig, richtig hype bin ich auf die Rookie Wide Receiver nicht. Ich meine, Jordan Addison würde ich jetzt in tiefen Ligen als Nummer 3 Receiver nehmen. Das ist halt das Beste, was wir in dieser Draft-Class bekommen haben. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass ich mit meiner Prediction, dass für die frühen Runden kein einziger Rookie Wide Receiver in Frage kommt, fahre ich, glaube ich, ganz gut. Und wir gehen rüber zu der vielleicht, also ich, für mich ist das immer die interessanteste Kategorie, und zwar zu den Sleepern. Mein erster Sleeper, den ich euch mitgebracht habe, ist Puka Nacua von den Rams, kommt von BYU und auch den muss ich mir nochmal angucken. Könnte der Wide Receiver 2 der Rams werden? Könnte. Van Jefferson, Ben Skowronek, Tyler Johnson und Second Year Tutu Atwell stehen ihm auf diesem Weg im Weg. Ich bin kein großer Van Jefferson-Fan und absolut gar kein Skowronek oder Tutu Atwell-Fan. Puka Nacua könnte legit die zweitmeisten Targets am Ende der Saison gesehen haben bei den Rams. Also wirklich legit. Ich würde ihn trotzdem nur auf die Watchlist packen und nicht draften, wenn Jefferson es bei den Rams etabliert. Ich habe es gerade gesagt, Tyler Johnson ist da. Tyler Johnson ist ein viel talentierterer Wide Receiver als Skowronek, als Jefferson, als Tutu Atwell und auch auf jeden Fall als Puka Nacua. Aber den Namen Puka Nacua können wir uns wirklich mal auf die Watchlist schreiben. Wie sich dieser Wide Receiver Room über die Saison entwickeln wird, könnte sehr, sehr spannend werden. Ich meine, er ist der Guy mit dem langen Rookie-Vertrag bei den Rams. Skowronek auszuschalten und Tutu Atwell auszuschalten, sollte nicht die größte Herausforderung sein. Es gibt den Weg für Puka Nacua an viele Targets ranzukommen. Es ist halt komplettes Gambling. Deswegen nur ein Mann für die Watchlist. Kommen wir zu den beiden ein bisschen interessanteren Sleepern. Und der eine ist der andere Patriots Wide Receiver, auf den ihr sicher schon gewartet habt, und das ist Kayshon Boutte von LSU. Der hat einfach eine interessante Death-Chart-Situation bei den Patriots jetzt vor sich. Mit Juju Smith-Schuster, der im Slot gesetzt ist, und Devonta Parker und Tycon Thornton auf den Outside-Spots, finde ich, dass ein Wide Receiver wie Boutte, der die Tools eines Outside-Wide Receivers vor 2 Jahren, muss man ja mittlerweile jetzt sagen, demonstriert hat, und einen schwachen Thornton und alten Parker ablösen könnte. Die Story von Kayshon Boutte, der dieser Receiver war, der, sag ich mal, lustlos das letzte College-Jahr gespielt hat, bei allen die Boards runtergefallen ist wie sonst was, nachdem er vielleicht der Nummer 1 Receiver vor 2 Jahren noch auf den Boards war, der diesjährigen Class. Der kommt zu Bill Belichick, zu den Patriots und die kriegen den hin. Das wäre doch eigentlich die klassische Patriots-Story, oder nicht? vielleicht mehr Story als Wirklichkeit. Trotzdem sehe ich in diesem Patriots Death Chart die Chance eines Spielers, der Talent gezeigt hat, der viel Talent gezeigt hat, muss man ehrlich sagen, sehe ich einfach schon die Chance, den Nummer 1 Wide Receiver Spot auf Outside anzugreifen. Wie bewerte man Devante Parker? Ganz schwierig. Es wird jetzt auch, klar, er hat jetzt diesen Vertrag gekriegt, aber auch das wird zu Ende gehen. Ich glaube, Kayshon Boutte ist vielleicht auch eher ein Spieler fürs nächste Jahr. In einer tieferen Liga, also wenn ich in der 14er Liga bin, könnte ich mir vorstellen, mit dem allerletzten oder mit den zwei letzten Picks ihn einfach auf die Bank zu schmeißen und an ihm festzuhalten, bis er funktioniert, aber auf die Watchlist gehört er trotzdem, finde ich. Kayshon Boutte, ein Name, den wir uns auf jeden Fall fürs nächste Jahr merken. Jetzt kommen wir zu meinem Sleeper Nummer 1 und das ist A.T. Perry, der Sechstrunden-Pick der Saints. Und der könnte ganz easy den Nummer 3-Spot bei den Saints erobern. Je nach Verfügbarkeit von Michael Thomas sogar die Nummer 2-Spot. Michael Thomas ist immer noch der Nummer 2-Receiver bei den Saints. Ich habe ja gar keinen Plan, wie viel Michael Thomas wirklich noch in seiner Karriere Football spielen wird. Ich würde das eher mal alles in Fragezeichen setzen. Der Mann gibt mir ganz komische Vibes die letzten Jahre. Availability, wie gesagt, Availability ist einfach für Fantasy-Football so wichtig, vor allem auch Availability von Teammitgliedern, sage ich mal. Und wenn der halt ausfallen würde, dann schauen wir auf den Saints Wide Receiver Chart, der sehr breit auf mittelmäßigem Niveau aufgestellt ist. Ich habe mir A.T. Perry nochmal angeguckt und ich finde ihn wirklich interessant. Der bringt halt einfach wirklich die Tools mit, dieser Possession Receiver zu werden. Ich habe jetzt auch nicht viel von A.T. Perry geschaut, aber wenn ich den Namen auf den Saints Death Chart lese, habe ich mehr und mehr das Gefühl, ich habe wirklich einfach dieses Bauchgefühl, dass er ab Woche 7 bis 10 der Nummer 2 Wide Receiver der Saints sein wird. Um ihn spät zu draften, ist mir das aber trotzdem zu wenig. Der kommt auch nur auf die Watchlist. Aber den Namen sollte man auf jeden Fall schon mal gehört haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass A.T. Perry waiver-relevant werden wird. Namen, die vielleicht nicht waiver-relevant werden, aber die man mal gehört haben sollte, sind meine Deep Sleeper. Und wir fangen mal mit meinem, schwächsten Deep Sleeper an. Und das ist Antoine Green von North Carolina zu den Detroit Lions. Und der profitiert auch vom Detroit Lions Wide Receiver Death Chart. Marvin Jones ist aktuell der Nummer 2 Receiver bei den Lions. Wenn Jameson Williams wiederkommt, ist Marvin Jones der Nummer 3 Receiver bei den Detroit Lions. Der Nummer 3 Receiver Spot bei den Detroit Lions ist wirklich, ich glaube, up to grab für Spieler wie Tom Kennedy, der letztes Jahr immer wieder stark gespielt hat, vor allem in der Preseason geliefert hat, im Camp immer wieder Schlagzeilen macht, der vielleicht mal einen Schritt machen könnte. Aber auch Antoine Green, der Siebtrunden-Rookie, wird seinen Shot auf den Nummer 3 Wide Receiver Spot bei den Lions haben. Das liegt einfach am Depth Chart. Kann sein, dass wir den nie wieder hören, dass wir diesen Namen nie wieder hören, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der das ein oder andere relevante Spiel machen könnte. Antoine Green tun wir auch auf unsere Watchlist. Dann kommen wir zu den Buffalo Bills und Justin Shorter, dem Fünftrunden-Pick der Bills, hat auf dem Wide Receiver 3 Spot Khalil Shakir gegen sich, hat realistische Chancen auf dem Wide Receiver 4 Spot. Wenn sich in der Bills Offense jemand verletzt und wir haben gesehen, dass 3 Bills Wide Receiver Fantasy relevant sind im letzten Jahr, dann ist Justin Shorter ein Name, den man mal gehört haben sollte, der dann auf jeden Fall waiver-relevant werden würde. Kommen wir zu meinem interessantesten Deep Sleeper und das ist Ronnie Bell von den 49ers. Kam von Michigan State, auch ein Siebtrunden-Rookie. Auch er kann den Nummer 3 Wide Receiver Spot realistisch angreifen. Ich finde bei Ronnie Bell tatsächlich das athletische Profil sehr interessant. Der passt, finde ich, extrem gut in diese Niners-Offense, einfach weil er dieser athletische, physische Wide Receiver ist. Die Niners sind sehr dünn aufgestellt hinter Debo und Ayuk. Du hast dann Juwan Jennings, wo man ja wirklich sagen muss, dass der letzte Saison gar nicht so schlecht gespielt hat. Ray-Ray McCloud und Chris Conley stehen dann noch im Weg zum Nummer 3 Spot. Hat Chancen, dahin zu kommen. Dieser Spot ist aber, wie die Vergangenheit zeigt, in der Niners Offense irrelevant für Fantasy. Der dritte Wide Receiver der Niners ist egal für Fantasy. Das liegt vor allem an Kittel, das liegt aber vor allem auch an der Run-Heavy-Offense. Mit dem dritten Wide Receiver kannst du nichts anfangen. Aber, wir haben es immer wieder gesehen, vor allem auch durch, hat Juwan Jennings uns das demonstriert, wenn Debo oder Ayuk nicht zur Verfügung stehen, der Wide Receiver 2 der San Francisco 49ers ist sehr, sehr interessant. Der ist sehr interessant. Die beiden ersten Wide Receiver der 49ers sind sehr, sehr fantasy-relevant. Und da sollte man den Namen Ronnie Bell einfach schon mal gehört haben. Ich finde, er ist halt so ein ähnlicher Spielertyp wie Ayuk. Also wenn Ayuk sich verletzt, ist das vielleicht der Mann, der ihn da ersetzen könnte. Was ist mein Fazit jetzt zu dieser Wide Receiver-Gruppe, die ich mir jetzt hier, was heißt gescoutet, die ich hier mal für Fantasy ein bisschen auseinanderklabustert habe? Viele interessante Namen sind ehrlich gesagt nicht dabei. Ich finde wirklich Fantasy-Wide Receiver, die Second-Year-Receiver sind so viel interessanter als die First-Year-Wide Receiver. Wir haben auch einfach nicht die Receiver-Qualität wie im letzten Jahr mit einem Garrett Wilson und selbst der hat halt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Die haben wir einfach nicht. Wir haben Chris Olave dieses Jahr. Legit könnte der Top 10 Fantasy Wide Receiver easy werden dieses Jahr, wenn der an dem Punkt von letzter Saison anknüpfen kann. Second Year Wide Receiver sind viel interessanter. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Fazit und bitte draftet diese Spieler nicht zu hoch. Draftet Rookie Wide Receiver nicht zu hoch. Hier ist wenig dabei, was interessant ist. Jordan Addison ist der einzige Spieler, wo ich sagen würde, der hat legit Day One Fantasy. Den kann man Day One aufstellen vielleicht. Als Floor-Spieler. Aber sonst ist wirklich wenig dabei. Paar interessante Gambling-Spieler, aber die nimmt man ja auch nicht hoch. Ein paar Floor-Spieler, ein paar High-Ceiling-Spieler mit Jalen Hyatt, den man vielleicht noch ein bisschen höher nehmen könnte. Da will man ja trotzdem nicht sein Team drum aufbauen. Das sind halt eher die Spots, wenn das Team steht, die du zum Gambling nimmst. So. Das sind ja nicht die relevantesten Spots. Ich sag mal, das sind die Spieler, die wahrscheinlich als erstes das Waiver Wire hitten würden. Deswegen, da ist Vorsicht geboten. Das soll es aber gewesen sein, bevor ich hier viel zu lange quatsche für das, was das Material eigentlich hergibt. Ich finde es immer ein bisschen komisch, irgendwie so alleine mit mir selber quasi zu reden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen an Fantasy-Input für die ja bald kommende Draft-Vorbereitung, würde ich sagen. Wir gehen natürlich noch die anderen Positionsgruppen durch und ich kann sagen, bei den Running Backs wird es ein bisschen interessanter auf jeden Fall, was Fantasy-Value angeht. Da können wir auch mal wirklich ernsthaft über ADP reden. Ich meine, Jackson Smith und Jigba mit ADP von 35. Wide Receiver ist halt am relevantesten. Ich glaube, Addison ist irgendwo bei 40 unterwegs. Mitte 40 finde ich Addison auch gar nicht schlecht. Jackson Smith und Jigba wäre bei mir wahrscheinlich so zwei, drei Runden zu früh. Aber mit den Running Backs wird es interessanter. Quarterbacks wird auch noch ein bisschen interessant. Wide Receiver sind schwierig. Und ich glaube, damit kehre ich mich raus mit den schwierigen Wide Receivern. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Wie gesagt, diese Folge ist einfach Giga-Rechercheaufwand. Ich hoffe, ich packe es in einer Woche. Sollte ich eigentlich. Und dann liefere ich euch die nächste Positionsgruppe für Fantasy. Ich hoffe, ihr habt Bock mit der Folge. Ihr helft uns am meisten, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, dem Podcast 5 Sterne gibt. Und folgt uns auch gerne auf Twitter, um auch gerne im Fantasy-Football-Bereich mitdiskutieren zu können. Lukas auch ambitionierter, doch ambitioniert, aber nicht erfolgreicher Fantasy-Football-Spieler. @tmd_nfl_podcast auf Twitter. Das war's von mir für diese Woche. Ich bin raus. Ciao.